Hallo und herzlich willkommen zum Marketingbörse Podcast. Heute hört ihr einen Mitschnitt der Digitalkonferenz Marketing Automation. In unserem Roundtable diskutieren Bernd Skierer, Andreas Gozian, Björn Gerster über Datenintegration in Vertrieb und Marketing. Viel Spaß!
Ja, vielen, vielen Dank für die einführenden Worte. Ich darf mich vorstellen. Mein Name ist Bernd Skierer. Ich bin Professor für Electronic Commerce an der Goethe-Universität hier in Frankfurt. Wir beschäftigen uns sehr viel mit dem Thema Daten. Da geht es um die Frage, wie ist das zu integrieren. Da geht es aber auch darum, wie das Ganze ausgewertet werden kann. Das gucken wir uns aus wissenschaftlicher, aber auch aus unternehmerischer Sicht an. Und ich freue mich heute, dass wir zwei Gäste hier haben. Einmal würde ich sagen, Björn, ein bisschen salopp formuliert, der Herr der externen Daten. Und dann Andreas, auch ein bisschen salopp formuliert, der Herr der integrierten Daten. Einmal von Bisnode, einmal von Marini Systems. Aber am besten stellt ihr euch beide selber kurz vor und sagt kurz, was eure Unternehmen machen. Björn, willst du anfangen?
Ja, gerne. Dann würde ich damit anfangen, dass ich dich einmal ganz kurz erst korrigieren darf. Bisnode ist geschickt.
Oh, Entschuldigung.
Wir sind mittlerweile akquiriert von der Dun & Bradstreet. Und insofern firmieren wir auch unter Dun & Bradstreet Deutschland GmbH mittlerweile. Und mein Name ist Björn Gerster. Mein Team und ich, wir kümmern uns vor allem um das ganze Thema Business Consulting in den Themenfeldern Master Data Management und Sales und Marketing natürlich hier in der Dachregion. Das heißt, wir begleiten unsere Kunden vor allem eben in den größeren, in den strategischen Projekten immer dann, wenn es eben darum geht, einerseits um die für den Vertrieb so wichtigen Leads, Neukundenpotenziale, genauso wie natürlich wie das ganze Thema Cross- und Upsell-Potenziale zu identifizieren und insbesondere auch das Fundament dafür zu legen, nämlich den Aufbau von einem konzernweiten Stammdatenmanagement. Das sind eigentlich so unsere Hauptthemen. Das heißt, Integration in Echtzeit automatisiert in die Prozesse des Kunden. Da beschäftigen wir uns ja sehr intensiv mit. Und deswegen passt, glaube ich, auch die Konstellation heute ganz gut. Ein Satz vielleicht noch zu Dun & Bradstreet, einer der führenden Anbieter natürlich von Daten Analytics. Unsere Kunden rund um den Globus vertrauen letzten Endes auf unsere Daten, auf die Erkenntnisse, die wir eben auch liefern, um eben möglichst auch die Antworten zu bekommen, die sie brauchen, um verlässliche Entscheidungen zu treffen. Das ist eigentlich das Kernthema, ganz egal eben, um welchen Use Case es eigentlich geht.
Klasse, und börsennotiert seid ihr auch noch, also richtig groß. Ja. Andreas, willst du was zu euch sagen?
Sehr gerne. Also mein Name ist Andreas Gozian, ich komme von der Marini Systems GmbH und wir sind ein Tech-Unternehmen mit dem Fokus auf Enterprise Data Integration, heißt Systemintegration, Datenmanagement, ETL-Prozesse, das ist das, womit wir uns beschäftigen. Und meine Rolle ist, ich bin eben verantwortlich für das Thema Integration, das heißt Integrationsprojekte, Planung, Umsetzung. Genau.
Prima. Björn, wollen wir vielleicht mit euch anfangen, mit Dun & Bradstreet. Warum brauchen Kunden überhaupt eure Daten?
Ja, schöne Frage. Ich fange mal mit einer Studie vielleicht am Anfang an. Gartner zeigt, dass bis 2024 die Unternehmen ihre Investitionen vor allem in Daten, in Analytics um 40% erhöhen wollen, um eben endlich tatsächlich data-driven auch zu werden. McKinsey sagt in einer anderen Analyse und Vorhersage, dass eben auch die technologische Disruption, vor der wir auch immer noch stehen und in der wir uns auch befinden, in den nächsten Jahren vergleichbar durchaus ist zur industriellen Revolution. Also das sind natürlich schon markige Aussagen, aber gleichzeitig zeigt es natürlich auch die Herausforderung für die Unternehmen, auch vor der sie eben auch stehen, um eben genau diesen Spagat letzten Endes zu schaffen zwischen den eigenen Wachstumszielen und gleichzeitig natürlich auch ihre Prozesse im Rahmen der digitalen Transformation weiterzuentwickeln und gleichzeitig wiederum auch natürlich gegen die aktuellen Bedrohungen, Risiken aus dem Markt heraus eben auch anzukämpfen. Das sind große Veränderungsprozesse, vor denen die Unternehmen hier eben auch stehen. Und kämpfen quasi eigentlich auch an zwei Fronten. Ne? Und das ist für ein einzelnes Unternehmen sehr schwierig und deswegen glauben wir ganz klar, dass es eben extrem wichtig ist, um in diesem komplexen Umfeld erfolgreich zu sein, dass man sich auf eben Daten, auf Erkenntnisse verlassen kann, zu eben den Businesspartnern, zu Lieferanten, generell zu Unternehmen, mit denen man zusammenarbeiten möchte, um eben die richtigen Entscheidungen zu treffen und auch die richtigen Antworten darauf zu finden, in welcher Art und Weise man zusammenarbeiten möchte.
Also geht es euch am Ende des Tages gar nicht mehr nur um Daten, sondern um viel mehr?
Ja, na klar, definitiv. Am Ende, die Daten sind am Ende immer ein Mittel zum Zweck. Es geht bei uns in den Projekten hauptsächlich darum, wie unsere Daten eigentlich den jeweiligen Prozessen bei den Unternehmen tatsächlich eben auch zur Verfügung gestellt werden können. Ja. Automatisierung ist eben eines der Kernziele der digitalen Transformation. Und deswegen ist es natürlich wichtig, eben die richtigen Daten oder auf Basis der richtigen Daten eben auch diese Prozesse möglichst zu automatisieren. Ja. Nicht aus dem Bauch heraus, sondern natürlich dann eben data-driven. Das ist das Zielbild.
Und um was geht's noch? Auch um Standardisierung? Du erwähntest vorhin, dass ihr die Daten versucht zusammenzuführen.
Ja, definitiv. Also Standardisierung ist für uns immer ein ganz großes Thema, wenn wir in die Unternehmen eben auch reinschauen. Wir arbeiten eben auch viel mit Unternehmen, die auch global oder auch international aufgestellt sind, zusammen. Und dann ist natürlich das Schaffen eben von so einem einheitlichen globalen Datenstandard, ne, ist eine Voraussetzung eigentlich dafür, dass eben unternehmensweit Prozesse überhaupt konsistent funktionieren können. Und so ein Unique Identifier, über den man dann eben auch Daten zusammenbringen kann aus unterschiedlichen Welten. Und da haben wir eben die Dance Number bei uns im Gepäck, spielt dafür natürlich eine Schlüsselrolle. Also insofern Standardisierung ist ein großes Thema. Und deswegen glauben wir auch, sind wir sehr gut auch positioniert tatsächlich mit unserem Fokus auf das ganze Thema Datenqualität, Verfügbarkeit und das Ganze eben international und dann eben auch Use Case übergreifend.
Okay. Andreas, willst du was sagen, wie ihr Unternehmen helfen könnt mit eurem Angebot?
Ja, klar. Also ich hatte gerade eben schon mal gesagt, wir haben den Fokus auf Systemintegration. Das heißt, wir versuchen es zu ermöglichen, Systeme relativ einfach, sprich auf Basis von einem No-Code-Ansatz, integrieren zu können. Und da gibt es was. Es ist nicht nur die reine Integration von Systemen, also nicht die reine Synchronisation von System A zu System B, also eine Marketing Automation in ein CRM-System, sondern häufig hat man auch das Problem oder die Herausforderung, dass Daten transformiert werden müssen. Das heißt, dass man ETL-Prozesse dazwischen hat, dass sie müssen transformiert, validiert, strukturiert werden. Und das versuchen wir mit unserer Lösung bereitzustellen. Also nicht nur die Integration, sondern eben auch das Datenmanagement. Warum das wichtig ist? Letztendlich geht es bei der Automatisierung, bei der Integration darum, dass man Prozesse effizienter gestalten kann, dass man profitabler ist, dass man zum Unternehmenserfolg beiträgt. Und wenn man sich vorstellt, dass man alle Daten aus den unterschiedlichen Systemen, die man so im Unternehmen hat, und das sind nun mal einige, zusammenführt und alle relevanten Daten an einer Stelle sichtbar macht, dann hat man natürlich eine richtig gute Grundlage, um auch strategisch richtige Entscheidungen treffen zu können. Und das ist das, worum es uns eigentlich geht. Und jetzt kann man natürlich das Ganze ergänzen und erweitern mit den Dun & Bradstreet Daten beispielsweise, dass wir sagen, das eine sind die Daten, die ich im Unternehmen habe, das andere sind die Daten, die von Dun & Bradstreet zum Beispiel kommen, wo es dann um Compliance-Daten geht und um Ähnliches, die eben mir meine Entscheidung einfach noch ein bisschen vereinfachen, beziehungsweise ich einfach eine bessere Entscheidung treffen kann auf Basis dieser Daten. Und das ist, woran wir arbeiten, neben dem Punkt, das eine sind die Daten, das andere sind die Prozesse, Björn, du hast es gesagt. Da geht es natürlich darum, die Systeme oder die Prozesse auch über die Systeme hinweg zu modellieren. Einfaches Beispiel aus der Marketing Automation, wird ein Lead generiert, der wird qualifiziert und jetzt habe ich die Möglichkeit, den unmittelbar an den Vertrieb weiterzuleiten oder aber auch erst, keine Ahnung, 2 Stunden später, einen Tag später, eine Woche später, dann ist natürlich die Abschlusswahrscheinlichkeit eine ganz andere. Oder ein Support-Ticket kommt rein. Ich kann es direkt bearbeiten, ich kann aber auch mir Zeit lassen. Und wenn ich integrierte Systeme habe, dann kann ich natürlich möglichst schnell reagieren. Führt zu einer höheren Abschlusswahrscheinlichkeit, führt zu einer höheren Kundenzufriedenheit. Und beides zahlt letztendlich wiederum auf den Unternehmenserfolg ein. Und das ist das, woran wir arbeiten und wo wir unterstützen.
Und wie macht ihr das genau, dass das alles automatisiert, schnell funktioniert?
Wir haben eine Plattform entwickelt, eine Integrationsplattform, also die konsequent nach dem No-Code-Ansatz entwickelt wurde. Das ist die Marini Systems Enterprise Integration Plattform. Die besteht aus 2 Komponenten. Das eine ist die Hub Engine, das andere ist die Data Engine. Kurz erklärt, was diese beiden Komponenten eigentlich sind. Die Hub Engine ist die IPaaS-Komponente, also Integration Platform as a Service. Damit kann ich Systeme integrieren, also unidirektional, bidirektional, in Echtzeit, aber auch in einer beliebigen anderen Frequenz. und habe so die Möglichkeiten, Systeme synchron zu halten oder Daten synchron zu halten. Ein paar Stichpunkte, die die Hub Engine oder Features, die die Hub Engine mitbringt, ist neben dem No-Coding natürlich auch, man hat eine Vielzahl an Systemen. Das heißt, so eine Lösung sollte auch die Möglichkeit bieten, sich an eine Vielzahl an Systeme anbinden zu können. Und genau das können wir mit der Hub Engine. Wir haben mittlerweile rund 300 Adapter entwickelt, auch für ein SAP-System, für ein Dynamics, Salesforce, HubSpot und so weiter. Und man kann sich natürlich dann an alle möglichen Systeme anbinden. Existiert so ein Adapter noch nicht, dann kann der relativ einfach entwickelt werden. Wir können uns an Datenbanken anbinden. Wir können sowohl Cloud-basierte Systeme integrieren, als auch Hybrid-Integration. Mit der Hub Engine ist man endpunktunabhängig. Das heißt, so eine API, die bietet ganz viele Endpunkte und auch häufig ist man limitiert, dass man zum Beispiel nur die Leads oder die Kontakte abrufen kann. Und wir können an alle Endpunkte, an alle verfügbaren Endpunkte ran, die Daten abholen, transformieren, in ein anderes System reinschreiben. Das ist die iPaaS-Komponente, die Hub Engine. Die Data Engine ist die Komponente für das Datenmanagement. Und auch hier können wir eben einfach ETL-Prozesse realisieren. Das heißt, wir also ETL, Extract, Transform, Load. Wir holen die Daten irgendwo her, wir transformieren sie und schreiben sie in ein anderes System. Oder wir haben auch die Möglichkeit, eine Enterprise Data Plattform aufzubauen, wo wir dann wirklich das schaffen, so eine 360-Grad-Sicht zu realisieren, alle relevanten Daten zusammenzuführen und eine richtig gute Entscheidungsgrundlage zu schaffen. Was wir damit natürlich dann machen können oder was natürlich da Voraussetzung dafür ist, dass wir natürlich unlimitiert Felder, Optionen etc. anlegen können, einzelne Module, beliebige. Auch hier ein kurzes Beispiel. Man hat häufig, also ein Modul ist sowas wie im CRM-System das Modul Leads oder Kontakte oder Accounts oder Opportunities. Und wenn man jetzt individuelle Anforderungen hat, zum Beispiel eine Vertriebszuordnung, kann man sich ein Modul dafür bauen, also relativ einfach zusammenklicken eigentlich und kann dort sagen, naja, wenn eine bestimmte Anfrage aus einem bestimmten Postleitzahlengebiet kommt, dann soll diese Anfrage an den Vertriebler, der hier in diesem Modul drin steht, weitergeleitet werden. Und so gibt es halt unzählige Möglichkeiten. Das sind sehr einfaches Beispiel, es geht deutlich komplexer, sowas aufzubauen. Und genau dafür sind diese beiden Komponenten da im Zusammenspiel, können wir eben damit eine richtig gute Plattform aufbauen.
Schön. Björn, jetzt hat Andreas geschildert, was technisch möglich ist. Was sind denn jetzt für euch und eure Kunden eigentlich die Herausforderungen bei der Integration? Ne?
Ja, also Andreas hat ja im Prinzip schon sehr schön ausgeholt und aufgezeigt, was alles grundsätzlich geht. Ne? Die Realität in den Unternehmen sieht aber oft noch eben tatsächlich komplett anders aus. Das ist das, was wir in unseren Projekten eben tatsächlich auch feststellen. Und immer so die klassischen Herausforderungen, wenn wir zum Kunden kommen, ist natürlich erstmal, dass der Kunde eben nach wie vor auch verschiedenste Datensilos hat. Die Datenerhebung ist halt in den seltensten Fällen, muss man konstatieren, eben schon konsolidiert oder eben auch zentral gemanagt und zentral gesteuert. Insofern klassische Ausgangssituation, Datensilos. Das ist eine der großen Herausforderungen, ganz egal jetzt, über welchen Use Case wir sprechen.
Ja. Aber kannst du da vielleicht mal sagen, wenn ich so ein Datensilo habe, also ich sehe ein technisches ist das Problem, aber warum ist das ökonomisch betrachtet vor allen Dingen auch ein Problem?
Ja, also jetzt vor allem mal auf den Sales Marketing Case schauen, ne, über den wir hier ja vor allem heute auch sprechen auf der Konferenz. Und der Andreas hat eben auch gerade ein Beispiel schon mal gebracht, das Onboarding von neuen Leads. Ne? Das ist ja oft eine Situation, wo wir eigentlich noch nicht so viel wissen, ne, über diesen Interessenten, über diesen Lead, der jetzt eben auch reinkommt. Sondern wir können oft eben einfach noch gar nicht einschätzen, ob eben in anderen Kanälen schon Interaktionen tatsächlich stattfinden, ganz einfach, weil die Daten eben getrennt voneinander gehalten werden. Oft ist es so, dass eben jeder Vertriebskanal irgendwo noch eine eigene Datenhaltung hat und die Daten nicht übereinander gelegt werden und gemappt werden. Insofern fehlt uns da dann einfach eine Möglichkeit einzuschätzen, was für ein Lead ist denn das, der da jetzt eigentlich neu generiert wurde. Und insofern behandeln wir den ja erstmal so wie alle anderen Leads eigentlich auch. Wir wissen eben nicht zum Beispiel, dass das vielleicht eine Tochtergesellschaft ist von einem unserer besten Kunden, mit dem wir vielleicht aktuell in Vertragsverhandlungen auch sind, wo es um Renewal geht oder Ähnliches. Das sind Informationen, die fehlen uns einfach, wenn eben tatsächlich noch über die verschiedenen Datensilos die Daten nicht übereinander gelegt sind. Und insofern ist das natürlich durchaus ein Thema.
Also ihr würdet quasi das Problem vermeiden. Ich rufe bei euch an als vermeintlich kleiner Kunde, beschwere mich, ihr nehmt die Beschwerde nicht ernst und ihr würdet dann zeigen, naja, hoppla, also das geht so nicht, sondern das gehört eigentlich zu einem wirklich Konzern von einem wirklich großen Kunden und da muss man die Beschwerde ernst nehmen, also dass man wirklich dieses komplette Bild auf den Kunden bekommt.
Ja, du beziehst dich jetzt auf Beschwerdemanagement. Ich habe jetzt tatsächlich eher sogar an den Bearbeitungsprozess im Vertrieb durch einen neuen Lead eher fast gedacht, um halt zu entscheiden, über welchen Vertriebskanal bearbeite ich denn diesen Lead? Also investiere ich denn, wie hoch ist denn eigentlich das potenzielle Umsatzpotenzial für diesen neuen Lead? Und dafür brauche ich eben natürlich ein paar Hintergrundinformationen, um das sauber einschätzen zu können, um meinen Vertrieb halt auch richtig steuern zu können. Also insofern ist das eben schon ein großes Thema, wenn ich eben tatsächlich die Silos noch nicht aufgebrochen habe.
Okay, also das war so der Bereich 1, Datensilos. Gibt es noch weitere Herausforderungen?
Ja, auch daraus abgeleitet ein Stück weit. Es entstehen natürlich, das ist nichts Neues, es entstehen immer mehr Daten, aber auch in immer mehr Systemen. Ich habe neulich eine Studie gelesen, dass im Durchschnitt bei den größeren Unternehmen bis zu 203 Systeme im Einsatz sind. Das ist halt schon Wahnsinn, wenn man sich das mal überlegt, was das auch für eine Komplexität am Ende dann tatsächlich für die integrierten Prozesse im Zielbild tatsächlich auch bedeutet. Ja. Und ich sag mal, dieses Phänomen von diesem ständigen Zustrom von neuen Informationen, vor allem jetzt auch aus Ansätzen der künstlichen Intelligenz oder auch aus den verschiedenen Verhaltensanalysen, die eben auch gemacht werden, das fördert natürlich auch immer wieder neue Datensilos. Ja. Und man muss oft auch mal hinterfragen, und das ist auch eine Herausforderung eben für die ganze Integration, ist eigentlich klar, zu welchem Zweck Daten überhaupt produziert werden, ist eigentlich klar, wie sie weiterverarbeitet werden sollen. Also das sind schon Themen, mit denen muss man sich viel, viel stärker auseinandersetzen und da gibt es viel zu tun, auch in den Unternehmen.
Okay, und wie würde das idealerweise aussehen? Also das wäre so ein tolles Nutzererlebnis, was wir im Marketing und Vertrieb dem potenziellen Kunden geben könnten.
Ja, du gehst jetzt auf das Thema Kundeninteraktion im Prinzip schon ein. Das ist in der Tat eigentlich so der dritte Bereich, ne, den man ansprechen muss. Und ich sag mal, Nutzerinteraktion, da macht ja jeder so seine Erfahrungen. Und wenn du jetzt nach einem Beispiel mal fragst im Zielbild, ich habe zum Beispiel jetzt, wie wir alle wahrscheinlich, arbeite ich viel im Homeoffice. Ich sitze viel am Schreibtisch, bin viel weniger mobil als sonst. Ich habe dementsprechend ein bisschen Probleme auch mal mit dem Rücken. War jetzt neulich mal zum ersten Mal bei einem Osteopathen und habe jetzt tatsächlich 2 Wochen nach diesem Termin dort, habe ich von dem tatsächlich eine Mail bekommen mit ein paar Impulsen, die ich sehr spannend fand. Er hat mir zum Beispiel Info geschickt, dass hier ein neues medizinisches Fitnesscenter eben auch tatsächlich bei mir im Ort eröffnet. Er hat mir noch zusätzliche Informationen auch zu so einem ergonomischen Sitzkissen letzten Endes geschickt, was ich ganz spannend finde, weil da hat einer halt gut zugehört. Ne? Der hat halt festgestellt, dass Sport für mich wichtig ist, ne? Und dass ich viel im Homeoffice arbeite und hat im Prinzip jetzt eine Kampagne aufgesetzt, wo er eigentlich mich mit den Themen abholt und mich dann gleichzeitig eben auch zu einem neuen Termin auch einlädt, ne, in seine Praxis. Also sowas verstehe ich natürlich unter einer tollen Nutzerinteraktion. Das funktioniert aber natürlich nur, wenn ich meine Daten zusammen habe. Ich meine, klar, der Osteopath, der hat das jetzt manuell gemacht, ne, aber am Ende hat der einen Prozess aufgesetzt auf Daten und auf Informationen. Und wenn wir das jetzt größer denken, dann sehen wir natürlich auch, welche Herausforderung das ist, eben die Daten, die Informationen, die wir bei unseren Kunden sammeln, richtig zu interpretieren, zusammenzubringen, daraus die richtigen Maßnahmen abzuleiten und dann dafür zu sorgen, dass eben tatsächlich auch so eine Nutzerinteraktion tatsächlich eben auch funktioniert und eine Customer Experience einfach da ist.
Okay, jetzt hatten wir also Datensilos, ganz viele Datensysteme. Jetzt haben wir die Kundeninteraktion gehabt. Kommt da noch was?
Ja, es geht noch weiter. Das Thema Konsolidierung eben genau von Nutzer- und Transaktionsdaten. Das ist natürlich die Grundlage, um so eine Kundenzentrierung überhaupt hinzubekommen. Gibt ja aktuell auch den neuen Marketing-Tech-Monitor und da wird auch darauf hingewiesen, dass die Vorteile von so einer kanalübergreifenden, uniken ID bei vielen Marketing-Entscheidern angeblich scheinbar noch nicht so richtig angekommen ist. Und das ist ein großes Thema, vor allem auch in unseren Projekten, wo wir eben auch mit einer Dance-Number, also mit so einem weltweit uniken Identifier eben für Unternehmen, tatsächlich in der Lage sind, auch Datensätze immer wieder zusammenzuführen, egal jetzt auf welchem Kanal die erhoben werden, immer wieder auf die gleiche Dance-Number-Informationen oder auch Interaktionen zu mappen. Und dann steuern wir darüber eben Duplettenmanagement, Golden Records oder auch ganzheitliche Reporting-Views. Ne? Das sind ein paar wichtige Schlagworte. Mhm. Und abschließend, lass mich das vielleicht noch sagen, geht es nochmal um das Thema Relevanz, aber jetzt eigentlich gar nicht so sehr für den Kunden, sondern eigentlich eher die Relevanz für unseren Vertrieb, ja, weil das ist natürlich auch eine riesige Herausforderung, dass wir eben tatsächlich relevante Leads erkennen und den eigenen Vertrieb dementsprechend auch effizient einfach arbeiten lassen. Ja. Und ich sage mal, für all diese Themen liefern wir halt auch notwendige Daten über unsere APIs, also über Schnittstellen oder auch über Konnektoren, tatsächlich in die Systeme unserer Kunden auch ein.
Okay, könntest du mal ein Beispiel geben, wie das bei dem Kunden aussieht, wenn ihr nicht dabei seid und wenn ihr dabei seid? Also, dass man so sieht, wo ist genau der Mehrwert, den ihr mit Dun & Bradstreet liefert?
Ja, ich sag mal, ein schönes Bild, was man da, was wir da immer mal im Kopf haben, ist im Prinzip, wenn wir uns vorstellen, ne, wir sind jetzt im Zuschauerraum, es ist eine schönste Bühne, tolle Lichtshow, ne, tolle Infrastruktur, tolle Rahmenbedingungen. Aber am Ende ist das alles nicht so entscheidend, weil am Ende die Band, die da vorne auftritt, die macht halt die Musik. Ne? Und in unserem Fall sind das eben tatsächlich die Daten, die die Musik machen, in den Prozessen, in den Entscheidungen. Wenn die Daten nicht valide sind, nicht richtig sind, dann treffe ich halt auch falsche Entscheidungen. Das kann natürlich auch entsprechend weitreiche Folgen haben, je nachdem, über welchen Use Case wir auch sprechen. Und deswegen, in unseren Augen, unser Angebot für unsere Kunden hilft eigentlich vor allem in drei Bereichen. Das ist einmal eben Transparenz schaffen und harmonisieren. Das ist ein Riesenthema. Also da sind wir wieder bei dem zentralen Identifier, um eben tatsächlich zu sehen, ob wir mit demselben Kunden in mehreren Touchpoints oder auch Systemen Kontakt haben, ob da Daten vorhanden sind. Eben nicht nur für den operativen Prozess, sondern auch für eine ganzheitliche Reporting-Sicht, weil man dann eben auch mal den Gesamtumsatz eines Kunden auch auf einer Konzernebene beispielsweise mal auswerten kann und sauber analysieren kann und auch daraus die entsprechenden Maßnahmen auch ableiten kann.
Ja. Das ist ein Riesenthema. Das ist so der erste große Bereich, Transparenz und Harmonisierung.
Okay. Ja, genau. Ja, der zweite, würde ich sagen, ist eigentlich das Thema Datenqualität, Validität, ne? Also eigentlich so dieses, die richtigen Daten in der richtigen Schreibweise tatsächlich eben auch in den Systemen vorhanden zu haben, möglichst normiert, standardisiert, verlässliche Daten eben zu den Geschäftspartnern, eben neben den klassischen firmografischen Informationen, Adressdaten. Und das Ganze natürlich über Monitoring-Prozesse dann auch automatisiert immer wieder zu aktualisieren. Ja, und weil es natürlich am Ende, um ein Beispiel zu bringen, ist natürlich auch wichtig, ne, dass man weiß, wenn eine Geschäftsadresse von einem Kunden sich ändert oder wenn ein neuer Geschäftsführer auch eingesetzt wird oder wenn ein Unternehmen akquiriert wird und zum Beispiel in einen anderen Konzernverbund reinwandert.
Ja, ergibt Sinn. Und dann sprachst du, glaube ich, noch von einem dritten Bereich.
Ja, gut, das ist das Wissen eigentlich zu den Kunden selbst, also eigentlich das Thema Content. Ne? Also letzten Endes liefern wir eben dann die Insights eben auch rein, um jetzt mal Marketing und Vertrieb im Blick habend zu sagen, klar, wir wollen die Leads, die Accounts mit dem größten Potenzial identifizieren oder wir wollen Daten haben, um den Kundenbestand richtig zu segmentieren. Und dann liefern wir halt Daten rein, wie Branche, wie Mitarbeiterzahlen, also ganz klassische Kennzahlen, die man letzten Endes für seine Prozesse braucht, aber eben auch Informationen, welche Rolle spielt denn eigentlich der Kunde in seinem eigenen Konzern? Ist es ein Headquarter, ist es eine Niederlassung? Wer gehört zu wem? Und wer gehört vielleicht auch noch dazu in den gleichen Konzernverbund? Für welche Unternehmen greifen eigentlich meine Rahmenverträge? Welche Technologien sind vielleicht im Einsatz? Kann auch eine spannende Information sein. Welche News generell gibt es halt rund um ein Unternehmen? Oder welche Unternehmen haben eigentlich die Website als Kunden besucht? Auch das ist ein spannendes Thema, wenn wir ein bisschen digitaler denken. Oder auch mit welchem Content hat sich ein Unternehmen grundsätzlich im Web eigentlich beschäftigt. Da gibt es spannende Ansätze, um das eben über IP-Adressen entsprechend auch auszuwerten und auszuweisen. Und das ganze Thema Kontakte, also Ansprechpartner in Unternehmen, ist natürlich auch ein großes Thema, wenn wir über Content sprechen. Aber neben diesen ganzen Sales und Marketing gibt es halt auch das Thema Risikomanagement und das Thema Compliance. Möchte ich zumindest kurz darauf hinweisen, weil es ist natürlich auch wichtig in dem Kontext, wenn wir neue Kunden onboarden, dass wir halt auch entscheiden, wollen wir mit dem Kunden eigentlich Geschäft machen? Oder was für Zahlungsmodalitäten wollen wir mit dem eigentlich vereinbaren? Oder eben Compliance-Gesetzgebung. Da gibt es ja auch ein paar Pflichten, denen man nachkommen muss, um letzten Endes auch zu wissen, mit wem mache ich denn eigentlich Geschäfte. Also das sind alles so Content-Themen, und die wir eben auch zuliefern.
Also auch das ganze Thema Schwarzgeld, wo wir in Deutschland immer so tun, als hätten wir keine Probleme, aber wo der Gesetzgeber ja doch ordentlich reingegangen ist und gesagt hat, also ihr müsst da doch viel, viel mehr Vorsorge treffen.
Klasse. Ja, definitiv. Ja, aber ich würde abschließend nur sagen, also das ist halt das ganze Datenthema, aber ohne Integration funktioniert das halt nicht. Ne? Also das Ganze entfaltet halt seine Wirkung eigentlich erst, und da sind wir natürlich auch bei Andreas, ne? Also wenn wir es schaffen, tatsächlich eben auch diese Informationen rein zu integrieren in die Prozesse tatsächlich, weil dann entfaltet das halt erst die richtige Wirkung, und der Kunde kann halt auch, weil das sind ja auch Trigger, die wir da reinliefern, und auf Basis von den Triggern können halt auch Folgeprozesse dann auch aufgesetzt werden, ne? Und das ist halt ein Riesenthema, und naja, da haben wir oft auch einen Schmerz, weil die IT-Ressourcen, die es dafür natürlich braucht, oft halt auch gebunden sind bei den Unternehmen.
Ja, Andreas, vielleicht kannst du auch schildern, wie ihr es schafft, solche IT-Ressourcen nach unten zu treiben, vielleicht auch darauf aufbauen zu zeigen, wenn es euch nicht gibt, wie sieht die Welt aus, wenn es euch gibt, was läuft dann letzten Endes besser?
Also was man am Markt sieht, ist, dass es in den letzten Jahren, ich glaube vor 10 Jahren, da gab es irgendwie so rund 150 Systeme, die man so im Bereich Marketing, Vertrieb hatte. Heute gibt es, ich glaube, über 9000 unterschiedliche Systeme, die da irgendwie im Einsatz sind, mit unterschiedlichsten Funktionen und Features. Und Tendenz steigen definitiv. Also da ist ein enormes Wachstum. Und Björn, du meintest, glaube ich, eine Studie, rund über durchschnittlich 200 Systeme, die beim Unternehmen im Einsatz sind. Und wenn wir da nicht anfangen zu integrieren, also wenn man das wirklich als Silos betrachtet, dann hat man einmal redundante Daten, inkonsistente Daten, da ist eine hohe Fehleranfälligkeit, man hat nicht alle Informationen beisammen, also ein Informationsverlust. Und das ist eigentlich so das Szenario, das man hat, wenn man die Daten nicht integriert. Und darauf muss sich ein Unternehmen einlassen. Also an dieser sich verändernde Umwelt muss man sich anpassen, an den technologischen Anforderungen, die muss man erfüllen, um genau dem gegenüber zu treten. Und da ist die Möglichkeit, entweder mache ich das nicht, dann werde ich relativ schnell einen Wettbewerbsnachteil haben, weil es eben viele Unternehmen gibt, die gehen das proaktiv an und die erarbeiten sich einen Wettbewerbsvorteil. Und wenn ich das eben nicht tue, dann kann ich meine Wachstumspotenziale nicht wahrnehmen, nicht ausschöpfen, und dementsprechend werde ich wahrscheinlich auch eher an Umsätzen verlieren.
Und, ja, aber jetzt höre ich häufiger so, naja, also so zwei APIs zu verbinden, dann schreibe ich halt ein Programm für das eine, ein Programm für das andere, und das ist relativ zügig erledigt. Ist es komplexer?
Ja, auf jeden Fall, das ist komplexer. Also wir versuchen das natürlich mit den Systemen, die wir haben, möglichst einfach und intuitiv zu gestalten. Also dass man sagt, naja, ich habe hier in meinem SAP-System folgende Fältchen, ich habe in meinem Marketing-Automation-System folgende Fältchen, ich möchte die zusammenführen, sodass man das relativ einfach machen kann. Was da hinten dran steht, ist natürlich eine ganz andere Nummer, deutlich komplexer. Also man muss schauen, dass man eine performante Infrastruktur hat, dass das Ganze fehlerfrei läuft, robust läuft, langfristig angelegt ist. Wir sprechen ja immer noch über Synchronisation von Daten. Das heißt, wenn da Fehler passieren und ich irgendwelche Felder und Daten in meinem System überschreibe, ist es auch ein echter Schaden, der dadurch entstehen kann. Das heißt, es ist durchaus ein komplexes Thema. Und bei dem haben wir uns angenommen und versuchen das eben mit unseren Systemen möglichst einfach zu realisieren. Also zumindest das, was man sieht, dass man sich die Sachen zusammenbauen kann. Und was wir häufig machen, wenn wir an solche Projekte rangehen, ist, dass man auch klein startet. Dass wir nicht sagen, wir legen ein riesiges Integrationsprojekt an, das dann irgendwie 1-2 Jahre dauert, bis man soweit ist, sondern dass man eben kleine Projekte definiert. Ich möchte in Schritt 1 starten mit Marketing Automation integriert an mein CRM-System, vielleicht die Leads und auch noch die Kontakte. Das kann man sehr schnell machen und man kann anfangen, die ersten Prozesse zu automatisieren. Und dann bauen wir die Sachen so auf, dass man sie möglichst flexibel einfach erweitern kann. Da kommen neue Felder dazu, da kommen neue Entitäten dazu, da kommen weitere Systeme dazu. Und so kann man dieses ganze Thema, was ja wirklich ein komplexes Thema ist, so Stück für sich erobern und Stück für Stück sein Unternehmen integrieren und seine Daten integrieren und das Ganze digitalisieren und automatisieren. Das ist so das Vorgehen, das wir haben, dass wir so auch in den letzten Projekten, die wir haben, also wir haben mittlerweile rund 1000 Projekte realisiert, Integrationsprojekte, was sich einfach gezeigt hat, dass es deutlich, deutlich sinnvoller ist, kleinere Brötchen zu backen und Stück für Stück das Ganze zu realisieren, weil sich häufig auch die Anforderungen ändern. Ich habe gerade gesagt, da passiert ziemlich viel, neue Funktionen, neue Features, neue Systeme. Wenn ich darauf muss ich auch schnell reagieren können. Und deswegen auch die kleinen Projekte im Vergleich zu großen Projekten.
Wenn ihr das nächste Mal live bei unseren Experten-Roundtables mit dabei sein wollt, schaut mal auf digitalkonferenz.net vorbei. Dort findet ihr immer das Programm unserer aktuellen Digitalkonferenz.
Ja, und vielleicht so ein Lieblingsbeispiel, was du so schön lässt, wo du sagst, das ist ein toll integriertes Projekt gewesen.
Also da gibt es ganz viele. Ich nehme mal ein Beispiel. Das so in den letzten eineinhalb Jahren ist die Nachfrage und das Angebot nach Webinaren extrem gestiegen. Und jetzt habe ich die Möglichkeit, ich habe mein Marketing Automation System und ich brauche jetzt natürlich noch ein Webinar-Tool, über das ich das abbilden kann. Und ich kann die beiden Systeme als getrennt voneinander betrachten. Über dieses Webinar-Tool habe ich die Möglichkeit, die Registrierung abzubilden. Ich kann das Webinar realisieren. Ich kann auch Umfragen im Nachgang machen. Und dann weiß ich auch noch, wer teilgenommen hat und wer nicht teilgenommen hat. Der Punkt ist aber, dass man in den meisten Webinar-Tools nicht die Möglichkeit hat, zum Beispiel ein Double-Opt-In-Prozess auszulösen. Das heißt, ich habe ja als Unternehmen ein echtes Invest für dieses Webinar. Das muss organisiert werden, geplant werden, gemacht werden. Ich schalte vielleicht noch Kampagnen, um Leads zu generieren. Und das Ganze dann so, dass ich die Anmeldungen und die Leads eigentlich gar nicht weiter verwenden darf, weil ich gar keine Einwilligung habe. Das Double-Opt-In, also die Verifizierung der E-Mail-Adresse, ist nicht gegeben. Und das beobachten wir ganz häufig, dass man dann so wirklich das als getrennte Systeme betrachtet. Was wir eben machen, ist zu sagen, wir führen die Dinge zusammen. Jetzt kann man auf der einen Seite sagen, na, das kann ich doch auch machen. Ich exportiere mir halt die Daten so regelmäßig, einmal die Woche oder einmal im Monat und importiere die dann in mein System. Dann schicke ich halt die Double Opt-In-Mail raus. Funktioniert, aber ich meine, wenn ihr eine Double-Opt-In-Mail einen Monat später bekommt, die Wahrscheinlichkeit, dass ihr die bestätigt, die geht gegen null wahrscheinlich. Und das heißt, wenn man das in Echtzeit integriert, den Prozess über seine Marketing-Automation abbildet, vielleicht noch ein paar Interessen abfragt oder ähnliches, dann die Registrierung nach GoToWebinar oder welches Tool auch immer, da gibt es ja zig Tools, sendet und dann eben vielleicht noch abfragt, wer hat teilgenommen und wer nicht und dann so einen Follow-up-Prozess in der Marketing-Automation auslöst, dann ist das ein integrierter Prozess, der einen richtigen Mehrwert liefert, weil so habe ich die ganze Invest, das ich getätigt habe, um Leads zu generieren, eben auch darauf ausgerichtet, dass ich das maximale Potenzial ausschöpfen kann, nämlich die Leads, die ich gewonnen habe, auch tatsächlich am Ende nutzen kann, weiter qualifizieren kann über Nurturing-Strecken oder ähnliches, bis sie dann eben Marketing-Qualified sind und in den Vertrieb übergeben werden können. Also so ein ganz klassisches Beispiel mit Blick auf Marketing und Vertrieb.
Ich vermute, Björn, du würdest gerne noch die Tanznummer dazu spielen. Dann würdest du mir auch noch sagen, wie viele Mitarbeiter da sind. Und dann könnte ich quasi in Echtzeit noch zugeschickt bekommen, also in dem Moment, wo sich einer der jetzigen Kunden oder potenziellen Kunden einwählt, dass ich dann in Echtzeit unterrichtet werde. Das ist eigentlich so das Zusammenspiel, was euch so vorschwebt.
Ja, definitiv. Absolut.
Ja. Hast du noch weitere Beispiele, wo du so sagst, also da läuft es mit Integration besser, beziehungsweise das sind so die ganz großen Probleme, wenn es nicht integriert ist und da will eigentlich keiner rangehen, aber das lässt sich lösen mit euren Systemen, mit der verfügbaren Technologie.
Ja, vielleicht nochmal das vielleicht zuerst zu beantworten, die Frage tatsächlich, welche Schwierigkeit gibt es denn, wenn nicht integriert ist, ne? Und klar, ich setze jetzt wieder die Datenbrille auf und da muss man natürlich dann drüber sprechen, wie sieht es denn eigentlich mit der Aktualität der Daten in den Systemen beim Kunden tatsächlich aus, ne? Wenn ich jetzt keine integrierte Anbindung an eben eine externe Datenquelle habe, dann bin ich eben davon abhängig, dass sie halt intern gepflegt sind. Ja, das funktioniert manchmal gut, in der Regel aber eher schlecht. Und insofern ist natürlich dieses ganze Thema Aktualität und auch Vollständigkeit der Daten ein Riesenthema. Es gibt da eine schöne Auswertung von Salesforce, zitieren wir ganz gerne, weil sie natürlich genau das auch zum Ausdruck bringt. Die sagen, 90% der Daten in CRM-Systemen, die sind unvollständig, 70% veralten eigentlich jedes Jahr. Das zeigt ja schon, wie viel Aufwand da rein investiert werden muss, um so einen Datenbestand tatsächlich aktuell zu halten. Also das ist sicherlich etwas, wo man massiv tatsächlich darauf einwirken kann, durch eben eine Anbindung an eine externe Data Cloud.
Ja. Wenn ich das aber doch richtig verstehe, dann heißt das letzten Endes, ihr stellt dem Vertriebler alles zur Verfügung. Der muss jetzt nicht irgendwie mühsam über irgendwelche Suchmaschinen, LinkedIn, dergleichen mehr sich die Sachen zusammensuchen, sondern kann sich wirklich auf sein Vertriebssystem, auf sein Vertriebsgespräch konzentrieren und wahrscheinlich dann auch ein qualitativ besseres Gespräch führen, ne?
Ja, na klar, logisch. Das ist ja immer hilfreich, wenn die Daten, auf die man draufschaut, halt aktuell sind, ne? Dass beispielsweise ich halt weiß, dass die Firma umgezogen ist, ja, dass ich eben auch meinen Fahrer nicht an die falsche Adresse schicke, kann auch ein teurer Spaß sein. Ne? Oder dass letzten Endes ich auch weiß, dass ein neuer Geschäftsführer vielleicht eingesetzt wurde und meine Kampagne, die ich vielleicht auch aussende, an die richtige Person adressiert ist. Das ist ja auch ein schönes Fettnäpfchen, dem man da gerne aus dem Weg gehen kann, wenn man halt aktuelle Daten tatsächlich im System hat. Ganz zu schweigen eben von den Kosten, wie ich es gerade schon mal gesagt habe. Das ist so. Aber nicht nur das Thema, sondern am Ende sind ja auch, ich sage mal, Aktualisierungen auf einer Datenbank, das können ja auch Sales-Trigger sein. Das ist auch ein wichtiges Thema für einen Vertriebler, weil du das gerade angesprochen hast. Na, wenn ich jetzt als Vertriebler mein Kundenportfolio tatsächlich in meinem CRM-System eben auch bearbeite, dann freue ich mich ja über externe Impulse, die da reinkommen, wo ich weiß, das ist für mich ein Gesprächsanlass. Das kann vielleicht auch tatsächlich ein Impuls dafür sein, dass jetzt nochmal der Bedarf für den Service, für die Leistung, die wir jetzt verkaufen, eben auch tatsächlich größer ist, weil eine neue Niederlassung eröffnet wird, weil vielleicht ein Umzug anstand oder was auch immer. Also das ist ja auch ein wesentliches Thema, wo man einen Mehrwert eben tatsächlich generieren kann. Und das Thema manuelle Recherchen, das reduziert man natürlich sehr, sehr deutlich, ne? Weil der Vertriebler ist halt oft stark durch administrative Tätigkeiten dann einfach gebunden und könnte eigentlich seine Zeit ja ganz anders auch einsetzen. Ne?
Mhm. Jetzt haben wir, Andreas, viel über Dun & Bradstreet in die Daten gesprochen, über eure Technologie. Könnt ihr denn auch Dun & Bradstreet integrieren mit anderen Systemen?
Das funktioniert, ja. Ich kann vielleicht tatsächlich, um es mal ein bisschen visueller zu machen, einfach mal zeigen, wie sowas aussehen kann. Jetzt muss ich gerade nur mal den Bildschirm geben. Jetzt müsste was sichtbar sein, ist das richtig?
Da sehen wir, glaube ich, ein SAP-System, wenn ich das richtig sehe.
Genau, ganz genau. Das ist ein SAP C4C. Was wir hier sehen, wir sind in dem Modul Accounts und hier gibt es einen Tab, das ist die Dun & Bradstreet Data Cloud. Und was wir hier machen, ist, dass hier, also wenn man einen Account anlegt, in einem CRM-System, dann ist das mit Aufwand verbunden. Und häufig trägt man so die wichtigsten Sachen an, die man gerade so parat hat. Was ist das für ein Name? Die Siemens AG hier in dem Beispiel, vielleicht eine Kundennummer, eine Telefonnummer, das, was man gerade auf die Schnelle findet. Hier ist zum Beispiel keine DUNS, also der tatsächlich eindeutige der Identifier. Und man hat dann so seinen Account angelegt mit den notwendigsten Daten. Was man auch machen kann, um den Aufwand zu reduzieren und vollständige Informationen zu haben und richtige Informationen zu haben, ist, dass wir hier die Type Ahead Search von Dun & Bradstreet integriert haben. Was du machst, ist, du suchst, hier ist jetzt Siemens eingegeben, gibst einen Unternehmensnamen ein und bekommst Vorschläge, Siemens Aktiengesellschaft, Siemens Energy AG und so weiter und suchst dir das für dich, das Unternehmen, das du jetzt anlegen möchtest. In dem Beispiel nehmen wir mal die Siemens Aktiengesellschaft. Dann klickst du da drauf und dann bekommst du in der Data Cloud, in diesem Tab angezeigt, alle Informationen, die jetzt relevant sind für dich. Adresse, alles, was du brauchst an Basisinformationen. Hier sehen wir auch, dass die Daten rein synchronisiert wurden, das Accounts-Modul, zumindest die relevanten Daten inklusive der DUNS. Und so kannst du eben wirklich relativ schnell mit einem deutlich geringeren Aufwand, als es manuell einzutragen, vollständige Informationen abrufen. Da geht noch mehr. Die Risk Evaluation, Risikoindikatoren, Dun & Bradstreet Paydex, also Dinge, die eine richtig gute Entscheidungsgrundlage liefern, können wir hier rein synchronisieren. Und entgehen auch dem, was Björn vorhin meinte, die Daten veralten. Und was man hier natürlich auch einbauen kann, ist zu sagen, wenn es einen Wechsel der Geschäftsführung gibt oder das Unternehmen umzieht oder es ändert sich irgendwas an den Zahlungsmodalitäten, die du vereinbaren solltest mit dem Unternehmen, dann können wir diese Information abrufen und hier einspielen. Und derjenige, der die Information braucht, hat alles auf einen Blick. Und so kann eine Integration aussehen. Das funktioniert mit SAP genauso wie mit anderen Systemen. Aber einfach mal zu zeigen, was da eigentlich möglich ist und was für einen Mehrwert das eigentlich bietet.
Und der große Vorteil ist jetzt angenommen, ich bin bei dem alten Geschäftsführer immer auf Granit gebissen, dann stelle ich fest, auf einmal einen Wechsel und dann, Björn, könnt ihr mich quasi in Echtzeit unterrichten. Jetzt gibt es vielleicht wieder eine neue Gelegenheit.
Ja, ganz genau. Das sind ja so Folgeprozesse eben. Es wäre so ein Sales-Trigger, neuer Geschäftsführer, der da ist. Und dann würde man halt einen Impuls setzen, letzten Endes eine Benachrichtigung an den Account Manager. Das ist dann ein Prozess, der muss natürlich im System aufgesetzt werden. Na, das ist dann etwas, also wir liefern Informationen rein, aber es muss natürlich dann in SAP sozusagen ein Trigger ausgelöst werden. Na, aber das sind dann die Details, wie man es umsetzt. Aber klar, das wäre so ein Beispiel, richtig.
Und die DANS ist dann so der zentrale Schlüssel, auf die ich alle weiteren Informationen auch einzahlen könnte.
Ja, ganz genau. Über die DANS-Nummer können letzten Endes eben, egal für welchen Use Case, die Daten bei uns eben dann aus der API abgerufen werden und eben angereichert werden. Das ist der Unique Identifier, ganz genau. Mhm.
Andreas, kannst du noch ein bisschen mehr sagen, was da letzten Endes drunter lag? Jetzt haben wir ja letzten Endes die Oberfläche gesehen. Wie ist Dun & Bradstreet in SAP integriert? Und Björn, ihr könnt wahrscheinlich auch andere Systeme außer SAP. Aber wie ist das jetzt letzten Endes drunter realisiert, in etwa? Also wie sieht die Technik drunter aus?
Also was wir hier haben, ist, dass wir die Möglichkeit haben, letztendlich bei Dun & Bradstreet die Data Blocks, in denen die Daten verfügbar sind, abzurufen. Also wir binden uns an die Data Blocks an, holen die Daten raus, die benötigt werden. Und hier machen wir sie eben verfügbar in einem Tab, dass es hier eingebunden ist. Wir haben aber auch, das macht es übrigens sehr, sehr einfach, weil wir das stellen. Wir integrieren quasi das, was ihr jetzt bei Dun & Bradstreet Data Cloud gesehen habt, das kommt von uns, das wird dort eingebunden. Das macht die Integration relativ einfach. Du musst dir vorstellen.
Was heißt denn einfach? Ist das ein Tagesprojekt, ein Monatsprojekt, ein Jahresprojekt?
Kein Monatsprojekt. Das ist man braucht letztendlich die Zugangsdaten. Man muss organisieren, welche Daten sollen eigentlich sichtbar sein. Wir rufen die ab und können dann eben so eine App zur Verfügung stellen oder die Informationen zur Verfügung stellen, die ja eingebunden werden müssen in das SAP-System. Das dauert keinen Monat. Das dauert den einen oder anderen Tag vielleicht, um das da rein zu integrieren. Wenn man sich aber vorstellt, was für alles an Informationen abrufen hier. Also es gibt wie viele tausend Datenpunkte, Björn, die wir von euch bekommen können. Und normalerweise kannst du jetzt sagen, ich mappe einzelne Felder. Also ich aus diesem System möchte ich, dass dieses Feld in System B reingeschrieben wird. Und das kannst du halt für viele machen. Wenn du das für tausend machst, dann bist du natürlich eine ganze Weile beschäftigt. Und wir können eben das so zur Verfügung stellen, dass der Integrationsaufwand relativ gering ist. Du die relevanten Informationen hier auf einen Blick siehst, sogar über das Monitoring aktuell. Und du kannst aber auch entscheiden, und bestimmte Daten, die muss ich auf jeden Fall in meinem System gespeichert haben. Also wie zum Beispiel eine DANS. Und da können wir individuell sagen, und die schreibe ich jetzt in beliebige Module rein und konfigurieren das. So sieht das im Hintergrund letztendlich aus.
Ja, ich würde noch mal ganz kurz vielleicht ergänzen, weil wir die Perspektive einmal ein bisschen drehen. Aus unserer Sicht vereinfacht das natürlich ganz massiv die Integrationsprojekte. Wenn wir heute mit unserer API zu einem Kunden gehen, dann ist bei dem Kunden das ganz schnell natürlich ein großes IT-Projekt. Es ist natürlich ein fachliches Projekt, um erstmal zu entscheiden, welche unserer Datenelemente werden eigentlich für welchen Prozess auf Kundenseite gebraucht. Die Diskussion steht natürlich immer am Anfang, aber es ist dann sehr, sehr schnell auch teilweise ein größeres IT-Projekt. Ja. Und das ist natürlich oft ein großer Schmerzpunkt. Das ist das, was wir erleben. Und insofern ist eben hier tatsächlich über diese Integration über Marini Systems eine sehr starke Vereinfachung auf der technischen Ebene. Und damit ist eben auch die Chance sehr groß, dass es ein wirklich mit großem Fokus fachliches Projekt einfach auch bleibt, ne, in der Diskussion zwischen unserem Kunden und uns. Und dafür ist das ein massiver Mehrwert einfach.
Ja, also verstehe ich, anstatt da Großteil der Zeit mit der IT-Abteilung zu reden, geht es darum, was kann man denn mit den Daten machen, welche Visionen lassen sich denn da realisieren. Hast du vielleicht da noch ein, zwei Beispiele, E-Commerce oder aus einem anderen Bereich, was man damit dann besser machen kann?
Ja, gerne. Also der Andreas hat eigentlich gerade schon was sehr Schönes auch gezeigt, die Type-Ahead Search, weil das ist eigentlich ein sehr schönes Instrument letzten Endes, um Prozesse zu vereinfachen. Jetzt nicht nur intern bei der Datenanlage, sondern natürlich, das können wir uns vorstellen, das ist eine ganz tolle Möglichkeit, um eben auch dem Kunden das Leben leichter zu machen. Und insbesondere, wenn man das so macht wie ein guter Kunde von uns aus dem Bereich Werkzeughandel, der hat es in seinem E-Commerce im Prinzip so integriert, dass er eigentlich im Registrierungsformular schon die Type-Ahead-Search eben eingebunden hat. Und die Folge ist natürlich, dass der Kunde jetzt schon beim Eintippen des Unternehmensnamens eigentlich dann diese relevanten Treffer aus unserer Dun & Bradstreet Data Cloud angezeigt bekommt. Er wählt eigentlich den richtigen Treffer nur noch aus und im Hintergrund werden die richtigen Daten eben auch gezogen und angereichert. Und unser Kunde stellt damit natürlich gleichzeitig eben sicher, dass von Anfang an die richtigen Daten auch erzeugt werden, dass die richtige Schreibweise eben auch da ist und er bekommt auch gleich eben diesen Unique Identifier, die DANS-Nummer mit angereichert, schon ganz früh im Registrierungsprozess und kann dann natürlich eben in seinen Folgeprozessen über die DANS-Nummer die Daten und Informationen aus unserer Welt ziehen, die er eben für den jeweiligen Prozessschritt in der Folge eben auch braucht. Und das hat natürlich einen Rieseneffekt, weil der Kunde hat eigentlich eine schöne User Experience. Dadurch sinken die Abbruchquoten eben in diesem ganzen Registrierungsprozess, was ja immer ein großes Thema ist. Und natürlich steigen auf der anderen Seite eben auch tatsächlich die Conversions. Also das ist eigentlich ein schönes Beispiel aus diesem ganzen Bereich E-Commerce.
Ja. Jetzt möchte ich die letzten Minuten noch nutzen, um ein bisschen darüber zu sprechen. Andreas, ihr habt ja letzten Endes eine Solution, die wird von euch eingekauft. Jetzt könnte ja der potenzielle auch Kunde auch sagen, ich mache das alles selber. Ich habe es vorhin so ein bisschen gesagt, naja, ein bisschen Programmierung, um die eine API und die andere API anzuschließen und dann schieben wir das zusammen. Das höre ich vielfach. Was muss ich denn beachten, vielleicht an beide, wenn ich so eine Abwägung mache zwischen Make, also ich mache das selber, und einer Lösung, die ich eben einkaufe, zum Beispiel eure?
Also ich habe es gesagt, also man braucht eine performante Infrastruktur. Man braucht ein System, das robust läuft, das fehlerfrei läuft. Und das ist gar nicht so einfach, was da im Hintergrund läuft. Also einfach mal schnell die Sachen anbinden. Das sieht im Frontend einfach aus. Da steckt aber eine ganze Menge hinten dran. Und der große Mehrwert, den man jetzt zusätzlich hat, also neben dem, dass ich jetzt zwei Systeme relativ einfach integrieren kann und drauf mich verlassen kann, dass es sauber läuft und robust läuft, ist auch, dass ich eine extrem hohe Flexibilität habe. Ja, jetzt kann ich natürlich sagen, der IT, ich habe hier zwei Systeme, integriere die mal, baue halt irgendwie einen Connector und sag, was gemacht werden soll. Über eine Lösung, wie wir sie haben, also die Hub Engine, kann ich eben diese Synchronisation, diese Integration individuell anpassen. Ich kann sagen, jetzt habe ich neue Felder dazu und neue Optionen, die möchte ich bitte in meinen Integrationsplan oder Synchronisationsplan mit aufnehmen. Und das kann ich selbst machen. Da brauche ich keine Entwicklerkenntnisse dafür. Da kann ich mich einloggen und die Sachen zusammenbauen, zusammenklicken. Das ist also dann auch da an der Stelle deutlich einfacher, als wenn ich zur IT gehen muss und sagen muss, bitte erweitere mal den Connector um folgende Felder, folgende Optionen, wir testen es Ganze nochmal gemeinsam und da hat sowieso keiner Zeit und so ist es eben relativ schnell gemacht. Und man hat natürlich auch die Möglichkeit, wir haben es jetzt zweimal gesagt, es gibt im System nicht nur, im Unternehmen nicht nur zwei Systeme, es gibt eine Vielzahl an Systemen. Und mit so einer iPaaS-Lösung ist man auch sehr flexibel, was das angeht. Es kommen neue Systeme, dann gibt es eben neue Adapter, dann kann man auch die anbinden und integrieren. Also da sind neben der ganzen Systeminfrastruktur durchaus einige Vorteile, die man durch den Einsatz von einer iPaaS-Lösung oder der Hub-Engineer durchaus hat.
Vielleicht Björn, von dir noch ein paar Worte zum ROI bei Make oder Buy oder grundsätzlich bei solchen Entscheidungen.
Genau, ja, bei uns ist ja eigentlich weniger Make or Buy, ist eher so Frage, investiere ich eben in die Daten, ja oder nein, ne, und in die Integration, das ist die Frage, die dahinter steht. Und das sind eigentlich drei Aspekte, also wir reden auch sehr, sehr viel mit unseren Kunden über Return on Investment tatsächlich Und die Effekte eigentlich, ne, die lassen sich ganz gut messen. Einmal über zusätzlichen Umsatzbeitrag, natürlich auch durch die externen Daten. Also ein Beitrag auch zum Wachstum, zu den Wachstumszielen. Am Ende gilt natürlich, je besser die Datenqualität ist, je fundierter die Daten sind, je mehr Informationen zur Verfügung stehen, desto besser funktionieren natürlich auch eigentlich die ganzen Analysemodelle, die natürlich auch vielen vertrieblichen oder auch Marketingkampagnen auch zugrunde liegen. Das heißt, da lässt sich durchaus eine Wirkung sehr gut eben ableiten und eben auch messen. Ein zweiter Aspekt ist das ganze Thema Effizienzsteigerung. Ist ein großer Bereich. Jetzt mal hier mit Blick auf, vor allem auf Sales Operations. Gilt auch natürlich für Supplier Management und Credit Management. Aber wie gesagt, wir sind heute ja im Marketing-Vertriebsmodus. Da muss man sagen, es wird natürlich auch Headcount frei, ne, für die eigentlichen Tätigkeiten. Ne, weil ich sage, diese automatisierten Prozesse, die führen einfach zu einer Reduktion der ganzen manuellen Tasks und die erhöhen natürlich auch die Geschwindigkeit, in der Prozesse auch durchlaufen können. Und das führt auch wiederum natürlich zu Wachstum. Ein paar Beispiele vielleicht ganz schnell noch. Salesforce hat in der Studie gezeigt, dass Vertriebler nur 34% ihrer Zeit eigentlich mit Verkaufen verbringen. Allein in der Datenfassung gehen 15% der Arbeitszeit eben dann auch drauf. Und PwC, da sieht man, dass ein Drittel der Führungskräfte tatsächlich eben auch sagt, die Daten, die sie eben für wichtige Entscheidungen zur Verfügung gestellt haben, sind eigentlich nicht so wirklich verlässlich. Und zu guter Letzt gibt es natürlich das Thema Kostenreduktion. Auch das ist eine Wirkung durch die Vermeidung von Dupletten, durch eine Reduktion der manuellen Tasks. Da gibt es eben von Forrester einen Wert, 10 Euro kostet es tatsächlich, wenn man halt über solche manuellen Prozesse Dupletten zusammenführt oder auflöst. Oder wenn man Datensätze manuell recherchiert. Es lässt sich also sehr leicht eigentlich auch ausrechnen, was für ein ROI eigentlich auch so eine Investition in die Daten tatsächlich eben auch da ist.
Ja. Vielleicht noch mal ein Blick nach vorne von euch beiden. Wie sieht denn so die Zukunft von integrierten Datenquellen aus eurer Sicht aus? Andreas?
Ja, also was passieren wird, ist, dass es gar keinen Weg dran vorbei wird. Also das Bewusstsein, dass Daten und Systeme integriert werden müssen, das wird jetzt einfach verschärft. Und das kommt immer mehr bei den Unternehmen an und deswegen steigt auch die Nachfrage nach genau solchen Lösungen, das möglichst einfach, ohne viel IT-Ressource bindend umsetzen zu können. Und das ist aus meiner Sicht das, wo es hingeht. Datensilos aufbrechen, hier hat es gerade geklingelt, Datensilos aufbrechen und die Systeme miteinander vernetzen. Und was man wirklich nicht außer Acht lassen darf, sind eben die Prozesse. Und auch da geht spürbar der Trend hin, dass die Leute dann eben sagen oder die Unternehmen sagen, wie können wir die Prozesse automatisieren, was ist dafür notwendig. Und das ist das, was jetzt kommt, verstärkt.
Also beispielsweise Speed to Lead, also die Geschwindigkeit, mit der ich auf ein Lead reagiere, also wo ich einfach weiß, je schneller ich dran bin, desto höher ist die Abschlusswahrscheinlichkeit.
Ganz genau zum Beispiel, ja.
Genau. Ja, ich würde vielleicht nochmal blicken auf das ganze Thema Realtime-Anforderungen eben auch in der Aussteuerung. Ne? Auch da gilt natürlich ganz klar die Vielfalt eben der Devices und der Channel, die auch für die Aussteuerung letzten Endes der Kampagnen und Maßnahmen gebraucht werden, die steigt eben auch. Das ganze Thema De-Anonymisierung wird und ist ja schon ein Riesenthema, mit dem man sich eben auch sehr, sehr stark beschäftigt. Da ist natürlich, habe ich vorhin schon mal kurz angesprochen, die IP-Adresse auf der B2B-Seite natürlich eine recht solide Basis, um tatsächlich eben auch De-Anonymisierung vorzunehmen. Auch da entwickeln sich viele Lösungen, gerade für den ganzen B2B-Bereich, sehr stark auch weiter. Auch hier bei uns bei dann Bradstreet gibt es da einige Investitionen, um eben hier auch ganzheitliche Lösungsansätze tatsächlich eben auch Richtung Digitalisierung dann eben der Kampagnenaussteuerung tatsächlich eben auch anzubieten und um daher vor allem auch eben ähnlich wie im Offline-Bereich mit der Dance Number eben auch über so einen Unique Identifier die Datenpunkte tatsächlich eben auch digital tatsächlich zusammenzubringen. Ne?
Wie viele Unternehmen haben denn eigentlich schon so etwas wie ein Golden Record? Wenn du mal so eine Abstufung machst, wie würdest du das in etwa einschätzen?
Das ist eine gute Frage. Also da würde ich jetzt ehrlicherweise ins Blaue raten müssen, um das in irgendeiner Form jetzt zu quantifizieren. Ich sage mal, wenn ich jetzt mal in unsere Projekte, in die Gespräche mit unseren Kunden sozusagen hineinhöre und denke, dann muss ich sagen, das Thema ist angekommen. aber es ist eben noch nicht umgesetzt. Ja, also ich würde das mal so beantworten, das Bewusstsein dafür ist da, aber es ist tatsächlich eben bis jetzt nur zu einem Bruchteil, wenn du jetzt nach einer Zahl fragst, hätte ich jetzt aus dem Bauch heraus gesagt, 20-30% oder sowas der Kunden, mit denen wir dann eben auch tatsächlich sprechen, haben sozusagen schon einen sauberen Golden Record gebildet. Das ist sicherlich im Maximum.
Das klingt dann so ein bisschen so wie aus der Wissenschaft heraus. Also theoretisch ist das Problem komplett gelöst, aber an der Umsetzung hakt
es dann doch auch. Es ist halt IT-Ressource, die auch gebraucht wird. Und das sehen wir halt auch alle. Wir haben es ja gerade gehört, wie viele Systeme auch bei den Kunden im Einsatz sind. Und die IT ist natürlich gebunden in wahnsinnig vielen Aufgaben. Und insofern sind das natürlich dann auch alles Themen, die auf der Zeitachse natürlich relativ viel Zeit brauchen. Und deswegen ist ja auch so eine Positionierung von Marini Systems natürlich sehr spannend, weil da natürlich sehr viel Druck auf Unternehmensseite rausgenommen werden kann.
Mhm. Andreas, Stichwort künstliche Intelligenz, ist das auch etwas, was ihr verfolgt?
Ja, definitiv auch ein Thema. Und dass wir jetzt schon auch einiges an Zeit investiert haben und auch weitermachen werden. Also jetzt hatten wir gerade Beispiele, den Golden Record zu bilden. Es gibt noch ganz viele andere Dinge, wo man Prozesse intelligent aufbauen kann. Was ist denn Next Best Offer, also Recommendations? Was ist mit dem automatischen Erkennen und Zusammenführen von Dupletten? All solche Dinge, wo man eben wirkliche Modelle im Hintergrund laufen lässt, um das zu erkennen, eben mehr als nur die E-Mail-Adresse, die dann abgeglichen wird und so weiter. Das sind definitiv Dinge, die haben wir auf dem Radar und dahingehend werden wir uns auch weiterentwickeln.
Mhm. Björn, vielleicht den Blick nach Glasgow. Es wird viel über das Klima diskutiert. Ist das auch etwas, was für euer Geschäft wichtig ist? Also Stichwort ESG.
Ja, es wird ein großes Thema. Ne? Das ist allenthalben schon zu sehen. Auch das Angebot am Markt entwickelt sich rund um das Thema ESG. Also vielleicht, um es kurz zu erläutern, also E für Environment, ne, da geht es halt um tatsächlich so Informationen zu CO2-Ausstoß oder auch Wasserverbrauch, Ressourcenverbrauch in der Produktion oder Social, wo es um Sicherheit, Gesundheitsthemen geht. Um demografischen Wandel und Governance, Reputationsmanagement, Risikomanagement, Compliance-Themen, Korruptionsthemen. Also eigentlich ist es so eine Nachhaltigkeitsperspektive eigentlich auf die Unternehmen, auf die Lieferanten, auf die Geschäftspartner. Und das Thema wächst extrem. Ja, also das muss man ganz klar sagen. Die Unternehmen suchen noch so ein bisschen, wie setzen sie diese Daten eigentlich ein? Wie nutzen sie sie auch zur Interpretation? Da braucht es auch sicherlich noch ein paar einheitliche Standards und auch einheitliche Interpretationen. Was ist denn jetzt eigentlich gut? In Frankreich, wissen wir, findet Atomkraft beispielsweise eine grüne Energie. Das sieht in Deutschland ganz anders aus. Also insofern braucht man da sicherlich ein paar einheitliche Definitionen nochmal. Aber das ist ein Thema, das kommt jetzt. Und auch die Datengenerierung dazu entwickelt sich gerade massiv. Und unser Thema wird wieder sein, natürlich auch diese Daten dann auch über unsere API in die Prozesse dann beim Kunden auch wieder einliefern zu können. Aber ja. Großes Thema.
Und Andreas, solche neuen Daten könntet ihr auch integrieren?
Absolut. Wie gesagt, also wir sind letztendlich Endpunkt unabhängig. Wir sind komplett flexibel und für uns natürlich auch wichtig, auf genau solche Entwicklungen zu reagieren und diese Daten verfügbar zu machen in einem System. Definitiv.
Okay. Ich denke mal, wir haben hoffentlich eine interessante Runde gehabt rund um dieses Thema Integration im Marketing und Vertrieb. Für mich ist das Thema immer faszinierend, weil theoretisch würde man sagen, ist das ja alles sehr, sehr leicht zu lösen, aber eben gibt es dann doch viele Probleme. Andreas hat es angesprochen, dass das eben skalierbar ist, Endpunkt unabhängig ist, dass auch irgendwie das System noch verfügbar ist, wenn eine Seite fehlt. Und Björn, ich finde, du hast sehr schön dargestellt, was es an Vielfalt an Daten gibt. Wir hatten jetzt zunächst mal über Marketing und Vertrieb gesprochen, aber eben am Ende auch nochmal gesagt, also ESG-Kriterien. Also ich weiß beispielsweise, die Deutsche Bank muss genau in einem Jahr gesagt haben, welche Kunden von ihnen denn bestimmte ESG-Kriterien wie erfüllen. Also das ist ein Riesenprojekt beispielsweise in der Deutschen Bank und schön zu sehen, dass ihr dazu eben auch Daten liefern könnt.
Das war der Marketing-Börse-Podcast mit einem Mitschnitt der Digitalkonferenz Marketing Automation. Es diskutierten Bernd Skehrer, Andreas Gozian und Björn Gerster. Danke fürs Zuhören und gerne das nächste Mal live bei der digitalkonferenz.net.